Noch nie haben die Menschen in Deutschland mehr gearbeitet als heute. Die Arbeitszeit pro Kopf, die ist allerdings im europäischen Vergleich eher gering. 34,8 Stunden pro Woche arbeiten die ArbeitnehmerInnen im Schnitt. Und da stellt sich vielen die Frage, sind wir alle zu faul? Was ist eigentlich dran am Vorwurf der Lifestyle-Teilzeit? Diesen Fragen wollen wir heute hier in diesem Podcast auf den Grund gehen.
Makroskop, der wirtschaftspolitische Podcast. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Makroskop. Ich bin Philipp Eins und mir gegenüber sitzt mit Lifestyle, aber ganz ohne Teilzeit, der Chefökonom des VfA, Dr. Klaus Michelsen. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, Philipp.
Ja, die Menschen wollen weniger arbeiten, sie wollen mehr Freizeit haben, so hat es der CDU-Wirtschaftsflügel formuliert. Ist da überhaupt was dran?
Ja, das kommt so ein bisschen auf die Betrachtungsweise an. Also wir haben in Deutschland eine relativ hohe Teilzeitquote, die ist über die letzten Jahre sehr stark auch angestiegen. Wir haben aber auch eine relativ hohe Erwerbsbeteiligung. Also viele Menschen, die im erwerbstätigen Alter sind, sind tatsächlich auch berufstätig. Auch das ist in Deutschland relativ stark gestiegen. Und das sind aus meiner Sicht so zwei Seiten der gleichen Medaille. Nämlich die Frage, ist es möglich, in Teilzeit zu arbeiten, ist eine Antwort auf die Frage, kann ich Beruf und Familie auch in Einklang bringen? Und das hat in Deutschland zunehmend besser geklappt. Deswegen sind die Erwerbsbeteiligungsquoten gestiegen und damit aber auch die Teilzeit.
Mhm. Erwerbsbeteiligungsquoten sind gestiegen. Was ich aber auch interessant fand, das habt ihr gerade nämlich im Policy Brief, Economic Policy Brief des VfA herausgefunden, dass die sozusagen die durchschnittliche Stunden, die jeder Teilzeitbeschäftigte arbeitet, dass die auch gestiegen sind.
Ja, auch das vergisst man gerne. Also früher war Teilzeit halt wirklich Teilzeit. Also man hat dann nur eine halbe Stelle oder weniger gearbeitet. Das hat sich jetzt mittlerweile auch deutlich verändert. Also über die Zeit sind dann eben auch die Arbeitsstunden nach oben gegangen. Und das ist etwas, wo dann auch deutlich wird, dass es wirklich etablierte Beschäftigungsmodelle sind und dass das zur neuen Normalität wird, dass man eben in weniger Stunden leistet, das aber auch mit dem Arbeitgeber vollkommen in Einklang steht.
Was ihr aber auch herausgefunden habt, ist, dass es mehr Überstunden gab und einen höheren Krankenstand und dass das wiederum jetzt nicht ganz so glücklich ist.
Ja, genau. Also die Gründe, warum wir weniger arbeiten, unterm Strich. Also wir haben dieses Phänomen, dass immer mehr Menschen in Arbeit sind. Trotz dessen sind die Arbeitsstunden insgesamt gesunken in den letzten Jahren. Und das hängt damit zusammen, dass die Überstunden zurückgegangen sind. Also das ist ein konjunkturelles Phänomen. Also die Überstunden fallen vor allen Dingen dann an, wenn Spitzenlasten ausgeglichen werden müssen. Da hat die Konjunktur die letzten Jahre deutlich gelitten. Und das Zweite, das ist der hohe Krankenstand, den wir ja auch schon ein, zwei Mal hier thematisiert haben, der eben auch zu Fehlzeiten führt und zu geringerer Arbeitszeit pro Kopf. Und beides zusammengenommen hat dazu geführt, dass die Arbeitszeiten insgesamt dann die geleisteten Arbeitsstunden gesunken sind.
Jetzt könnte man ja sagen, na gut, wenn ich weniger arbeiten möchte, dann ist das ja erstmal mein Problem, ne? Also ich verdiene ja dann auch weniger Geld. Warum beschäftigt das die Ökonomen so sehr?
Ja, weil das letztlich das wirtschaftliche Potenzial einer Volkswirtschaft mitbestimmt. Also wir haben eine bestimmte Ausstattung an Arbeitskräften, an Maschinen und Anlagen, an Gebäuden, Infrastruktur. Und das kann man theoretisch auslasten. Und wenn man sie 100% auslastet, dann ist die Wirtschaftsleistung sozusagen an dem Punkt, wo sie maximal möglich ist. Und wenn wir uns freiwillig um wirtschaftliche Kapazitäten beschneiden, nämlich Freizeit vorziehen und weniger arbeiten möchten, das heißt mehr Teilzeit oder weniger investieren, das ist ähnlich, dann reduziert das letztlich die Möglichkeiten auch zu konsumieren. Also wir haben dann einfach weniger zur Verfügung und können innerhalb der Gesellschaft weniger Ressourcen verbrauchen, konsumieren, Dinge kaufen. Das sind ist die Kehrseite. Deshalb beschäftigen sich Ökonomen mit genau diesem Thema.
Also Ökonomen beschäftigen sich mit diesem Thema, denn Teilzeit hat Auswirkungen auf die Volkswirtschaft. Warum sich aber Menschen tatsächlich für Teilzeit entscheiden, hat verschiedene Gründe und die hören wir uns mal an.
Teilzeitarbeit ist in Deutschland weit verbreitet und wird aus verschiedenen Gründen gewählt. Ein zentraler Faktor ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Viele Menschen, insbesondere Frauen, reduzieren ihre Arbeitszeit, um sich um Kinder oder pflegebedürftige Angehörige zu kümmern. Traditionelle Rollenbilder spielen hier eine große Rolle, da Care-Arbeit nach wie vor häufiger von Frauen übernommen wird. Aber auch ältere Erwerbstätige arbeiten besonders häufig in Teilzeit. Als Ursachen nennen sie vor allem den eigenen Wunsch nach reduzierter Arbeitszeit, sei es aus gesundheitlichen Gründen oder für einen schrittweisen Übergang in den Ruhestand. Besonders bei Frauen kann Teilzeit jedoch langfristige Nachteile mit sich bringen, etwa geringere Rentenansprüche oder eingeschränkte Karrierechancen. Ein Thema, das in der politischen Debatte um Gleichstellung und wirtschaftliche Unabhängigkeit eine wichtige Rolle spielt.
Also ich höre daraus, es arbeiten besonders viele Frauen in Deutschland auch in Teilzeit. Und da kommen wir zum nächsten großen Themenpunkt, nämlich die Frauenerwerbsbeteiligung. Wie hat die sich eigentlich in Deutschland insgesamt entwickelt?
Ja, das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Also wir sehen, dass die Erwerbsbeteiligung gerade von Frauen in den letzten 20 Jahren deutlich gestiegen ist, von etwa 60% jetzt auf deutlich über 70-75%. Das ist etwas, was wirklich einen gesellschaftlichen Fortschritt beschreibt, nämlich weg letztlich vom Herd in die Arbeitswelt. Und damit schöpfen wir natürlich auch die Potenziale aus. Wir bilden ja auch die Frauen auch gut aus. Also viele studieren, der Akademikerinnenanteil ist sehr hoch. Und die einfach sozusagen aus dem Arbeitsleben fernzuhalten, war eigentlich eine gesellschaftlich dumme Entscheidung. Insofern haben wir da große Fortschritte erzielt. Das ist etwas Positives.
Mhm. Das hast du ja gerade auch schon gesagt, naja, es gibt Nachteile für die Volkswirtschaft bei dieser Teilzeit, aber eben auch für die Beschäftigten selber. Wie groß würdest du diese Nachteile auch jetzt gerade für die Frauen, die in Teilzeit arbeiten, sehen?
Es hat ja vor allen Dingen etwas damit zu tun, wie man sich dann später im Alter versorgen kann. Also das Erwerbsleben heute oder die Erwerbsbeteiligung heute entscheidet ja darüber, in welchem Wohlstand man sozusagen alt wird, welche Rentenansprüche man erwirbt. Und die Rentenansprüche aus Teilzeit sind geringer, als wenn man Vollzeit arbeiten würde. Das heißt, wir sollten schon auch dafür sorgen, dass möglichst viele vollzeitnah arbeiten, damit eben auch später im Alter entsprechend genug zur Verfügung steht, damit man eben nicht in Armut leben muss. Ja.
Möglichst viele sollten vollzeitnah arbeiten, sagst du. Und genau das habt ihr im aktuellen Economic Policy Brief auch untersucht. Nämlich, was sind es für Faktoren, die gerade auch Frauen aus der Teilzeit in die Vollzeit, aber auch generell erstmal ins Berufsleben holen. Was ist das Ergebnis?
Ja, wir haben erstmal rein deskriptiv geschaut, wo sind eigentlich die Gruppen, die besonders stark Teilzeit arbeiten. Das sind zwei Phänomene, die wir da beobachten. Das eine ist, Teilzeit ist weiblich, da haben wir gerade drüber gesprochen. Und Teilzeit ist ein Altersphänomen. Also die jungen Altersgruppen arbeiten deutlich weniger Teilzeit als die älteren Beschäftigten. Also gerade diejenigen, die nah am Renteneintrittsalter sind, reduzieren schon mal gerne ihre Beschäftigung. Im Rentenalter sowieso wird gerne Teilzeit gearbeitet. Da sind eben die größten Teilzeitquoten zu sehen oder die höchsten Teilzeitquoten. Und wenn wir dann nochmal reinschauen in die Gründe, weshalb Teilzeit gearbeitet wird, dann ist es bei den jungen Generationen selten so, dass es sozusagen eine bewusste Entscheidung für mehr Freizeit ist. Das ist der kleinere Teil, sondern es sind in der Regel Entscheidungen, die aus familiärer Überlegungen kommen, die aus Care-Arbeit kommen, die aus Betreuungsleistungen kommen.
Das heißt also keine Lifestyle-Teilzeit, sondern wirklich Kinderbetreuung zum Beispiel, auch von Angehörigen.
Genau, zum Beispiel Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen. Und das ist dann in aller Regel die weibliche Seite der Teilzeit, weil das dann in der Regel immer noch von Frauen übernommen wird. Also das ist erstmal der Befund. Und dann können wir uns überlegen, wie kriegen wir es denn eigentlich hin, dass A, Frauen sich an Erwerbsleben beteiligen und B, dass wir die Möglichkeiten schaffen, das dann möglichst umfangreich zu tun. Das sind zwei Fragen, die man beantworten muss. Ja.
Ja, und auf welche Ergebnisse seid ihr gekommen? Also wie kann man tatsächlich neben besserer Kinderbetreuung, das ist ja das, was eigentlich am ehesten immer auf der Hand liegt, aber wie kann man noch mehr Frauen motivieren, auch sozusagen in die Erwerbsarbeit zu gehen?
Ja, es sind im Grunde genommen drei harte Faktoren. Das eine ist das Lohnniveau. Das ist sehr entscheidend dafür, ob Frauen eben sich für bestimmte Branchen entscheiden. Also wir sehen, dass die Branchen, die ein relativ hohes Lohnniveau anbieten, eben auch relativ attraktiv für Frauen sind. Also das ist etwas, was eine Rolle spielt. Ein zweiter Faktor ist die Frage, ob man flexibel arbeiten kann. Also die Branchen, die hohe Teilzeitmöglichkeiten haben, sind auch attraktiv für Frauen. Und das Dritte, auch immer wieder zitiert, sind weibliche Vorbilder. Die Häufigkeit, dass Frauen in Führungsetagen von Unternehmen sitzen, ist stark korreliert mit dem Anteil der Frauen, die dort auch in den Belegschaften vorzufinden sind. Und das ist etwas, was ja auch immer wieder diskutiert wird, wo wir aber auch empirisch zeigen können, dass das eine Rolle spielt.
Also zusammengefasst wirklich flexible Arbeitszeitgestaltung, weibliche Führungskräfte im Unternehmen, ja, aber eben auch gute Verdienstchancen, also einfach ein gutes Einkommen. Gibt es da Branchen, die besonders attraktiv sind in dem Bereich?
Ja, gibt es durchaus. Also wenn man sich dann eben anschaut, wo die Frauenerwerbsbeteiligung besonders hoch ist, da sind dann eben vor allen Dingen wissensgetriebene Industrien, Wirtschaftszweige, da sticht die Pharmaindustrie auch hier hervor. Also deutlich über 45% der Belegschaften sind weiblich. Das ist im Industriedurchschnitt weit herausragend. Insgesamt sind in der Industrie eher so 20-25% der Belegschaften weiblich. Also es gibt da recht starke Gefälle. Aber die Branchen, die hier besonders wissensintensiv arbeiten, die innovativ arbeiten, sind eben auch attraktiv für Frauen.
Mhm. Jetzt haben wir auch gerade gesprochen über die Kinderbetreuung. Das Thema Kinderbetreuung, das liegt ja nun nicht immer in der eigenen Steuerung. Ne? Was man da machen kann, was nicht. Hat man nur einen Kita-Platz, hat man keinen. Sind da auch die Betriebe mehr in der Pflicht, wirklich dazu sorgen, dass es eine Kinderbetreuung im eigenen Unternehmen gibt?
Es ist im eigenen Interesse der Unternehmen auch genau dafür zu sorgen, weil der Kampf um Arbeitskräfte wird in den nächsten Jahren deutlich zunehmen. Die Demografie spielt da ihre Rolle. Und da ist es dann eben schon auch wichtig, dass man selbst Angebote schafft. Wenn es eben die öffentliche Hand in dem Umfang nicht tut, dann ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in dem jeweiligen Unternehmen besser. Und man hat natürlich auch einen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt, wenn man dann um qualifizierte Beschäftigte buhlt. Also das ist etwas, was die Unternehmen durchaus tun können und sollten. Wir haben da auch gute Beispiele. Auch in der Branche selbst wird das schon durchaus gelebt. Also Betriebskindergärten und Modelle, wie man da eben flexibel zueinander finden kann, gibt es. Diese guten Beispiele sollten Schule machen, um entsprechend in der Breite der Industrie auch Anwendung zu finden.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, ein bisschen weg von der Frauenerwerbsbeteiligung und hin zum Thema Teilzeit allgemein. Es gibt ja auch strukturelle Gründe, warum bestimmte Menschen eine Teilzeitstelle annehmen und keine Vollzeitstelle, je nach Branche. Also es gibt den Einzelhandel, es gibt die Gastronomie, da gibt es einfach viel mehr Teilzeitstellen als Vollzeit. Warum eigentlich?
Ja, das hängt auch mit den Arbeitsprozessen zusammen. Natürlich lassen sich eben so Serviceleistungen sehr viel besser stückeln. Also wenn man eben nicht in einem Fertigungsprozess ist, der im Schichtbetrieb abgewickelt wird, sondern eben Arbeitszeiten hat, die morgens beginnen und meinetwegen die Gastronomie dann irgendwann gegen 22, 23 Uhr schließt, dann gibt es in diesem Zeitraum eben verschiedene Möglichkeiten, dann Beschäftigte einzusetzen und man muss ohnehin mit mehreren Menschen planen. Also da ist es dann einfacher, solche Schichtpläne zu basteln, die eben auch in Teilzeit funktionieren, während Arbeitsprozesse, die standardisiert erfolgen, wo man eben routiniert bestimmte Dinge abarbeitet, da ist es eben sehr viel schwieriger, immer wieder dann die Beschäftigten sozusagen auf der Schicht auszutauschen. Also das ist ein ganz zentraler Grund. Auch die Aufgaben selbst können natürlich dann auch teilweise flexibler ausgeführt werden. Also in den Dienstleistungsbereichen, in kreativen Berufen zum Beispiel, da gibt es dann eben die Möglichkeit, dass man sich das dann über den Tag vielleicht etwas besser verteilt und dann eben zu Zeiten gerade nicht tätig ist, in denen man dann die Kinder betreuen muss und das dann vielleicht am Abend oder in den späteren Nachmittagsstunden nachholt. Also das erlaubt die unterschiedlichen Arbeitswelten erlauben da unterschiedlich viel Flexibilität. Und das macht natürlich auch einen Unterschied aus.
Aber nicht immer ist ja diese Flexibilität auch gewünscht, ne? Also in der Wissenschaft zum Beispiel, ich glaube, du hast ja auch mal in der Forschung gearbeitet. An Hochschulen ist es ja so, dass viele sich eine Vollzeitstelle wünschen, aber kriegen sie gar nicht.
Ja, das ist nochmal ein anderes Phänomen. Also dort, wo eben die Ressourcen knapp sind, gerade in der Wissenschaft, da wird das dann gerne auch auf viele Köpfe verteilt. Das hat da auch ein bisschen den Hintergrund, dass die Erkenntnis auch ist, wenn Menschen intrinsisch arbeiten, dann arbeiten sie gerne auch über das vereinbarte Maß hinaus. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das auch irgendwo ein bisschen mit ausgenutzt wird, spielt aber sicherlich eine Rolle. Also gerade in den akademischen Bereichen, wo eben promoviert wird oder wo dann eben die Habilitation umgesetzt wird, da hat man natürlich ein ganz starkes eigenes Interesse, dass so eine Arbeit auch geschrieben wird. Naja, und dann kann man sich halt überlegen, muss man das eben vollständig vergüten als Arbeitgeber, und dann nutzen dann die Institutionen auch durchaus diese intrinsische Motivation des Gegenüber.
Wir blicken ja in diesem Podcast gerne über den Tellerrand, und das wollen wir auch diesmal tun. In vielen EU-Ländern, da ist die Arbeitszeit pro Kopf bedeutend höher als in Deutschland, und wir haben da mal ein paar Beispiele zusammengesucht.
In vielen EU-Ländern gilt die 40-Stunden-Woche mit 20 Urlaubstagen. Zum Beispiel in Polen oder den Staaten des Baltikums, Estland, Lettland und Litauen. In Deutschland dagegen liegt die tarifliche durchschnittliche Wochenarbeitszeit bei 37,7 Stunden. Hinzu kommt, während in Ländern wie Deutschland und Frankreich oft 30 oder mehr Urlaubstage üblich sind, liegt die Zahl in den baltischen Staaten deutlich niedriger. Dadurch fallen im Jahresverlauf weniger arbeitsfreie Tage an, was die durchschnittliche Wochenarbeitszeit erhöht.
Ja, wenn man das jetzt so hört, dann könnte man meinen, alle müssen länger an die Werkbank. Ist das wirklich die Lösung?
Also, es ist sicherlich eben auch ein Phänomen der arbeitsrechtlichen Regulierung, der tarifvertraglichen Vereinbarung. Das spielt alles eine Rolle. Wenn man natürlich weniger Urlaub hat, dann ist es eben so, dass rechnerisch mehr Arbeitsstunden geleistet werden. Ich glaube, die Diskussion, ob wir zu faul oder weniger faul sind, es führt uns aber nicht wirklich weiter. Ich glaube, wir müssen über die Gründe sprechen, weshalb Menschen eben weniger umfangreich im Erwerbsleben stehen als andere, und da eben versuchen, die Hürden abzubauen. Wenn wir das schaffen, dann werden sich die Menschen auch gerne stärker ins Berufsleben einbringen, weil ein Großteil derjenigen, die in Teilzeit arbeiten, eigentlich Vollzeit arbeiten möchten. Also insofern haben wir da gar kein Motivationsproblem, sondern ich glaube, wir müssen an den Hürden arbeiten, die dem im Wege stehen.
Naja, und ich habe mir auch gedacht, also diese hohen Arbeitsschutzstandards, die wir haben, die könnten ja auch ein Standortvorteil sein. Also gerade für internationale Fachkräfte, dass wir eben sagen, naja, wir haben hier eben auch einen guten Arbeitsschutz, wir haben gute Urlaubsregelung, das macht es ja auch attraktiv im internationalen Wettbewerb, oder?
Absolut, das ist auch etwas, was ein mittlerweile auch wichtiger Faktor ist. Wir konkurrieren ja auch um wirklich die international besten Talente. Also wenn wir beispielsweise in die IT schauen, dort wo wirklich die neuesten Technologien der digitalen Zukunft entwickelt und gemacht werden, da sind das internationale Talentepools. Da muss man sich schon sehr gut überlegen, mit welchen Punkten kann man hier eigentlich die Menschen herlocken. Da spielen dann solche Faktoren sicherlich eine Rolle. Wahrscheinlich spielt auch das Steuersystem eine gewisse Rolle. Da war es auch mal eine Idee zu sagen, ja, wir senken für die ersten 3 Jahre, wo die Menschen hierher kommen, auch die Steuersätze ab, damit das wirklich attraktiv ist, hier einfach den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu finden. Also da müssen wir viel drüber nachdenken. Dann ist das auch durchaus ein Standortvorteil.
Wir haben es ja gerade gehört, dass in Polen und auch im Baltikum, ne, da gibt es eine geringere Teilzeitquote insgesamt. Aber auch die Arbeitszeit pro Kopf, die ist höher als hier in Deutschland. Gibt es da noch weitere Gründe, die du siehst?
Ja, das spiegelt ja auch ein bisschen gesellschaftliche Strukturen wider. Also in Polen ist eben die Vollzeitstelle und der Hauptverdienst in einer Familie nach wie vor das Familienmodell. Es ist eben ein Weg, wie man sich da organisiert. Da ist dann eben die Familienarbeit und all das, was damit zusammenhängt, eben bei dem Ehepartner outgesourced, in Anführungsstrichen. Das ist etwas, das kann man so natürlich machen, aber es hat natürlich auch Folgen für all das, was danach kommt. Also wir hatten über Rentenansprüche gesprochen, wir hatten auch über Abhängigkeiten so ein bisschen geredet. Also wie will man sich eigentlich als Gesellschaft aufstellen? Und ich glaube, wir haben in Deutschland halt nochmal dieses spezifische Thema der Demografie. Wir können uns es einfach nicht mehr leisten, so zu arbeiten. Also im Grunde genommen gut ausgebildete Menschen nicht in das Erwerbsleben zu integrieren, weil wir in der Demografie auch im europäischen Vergleich deutlich ungünstiger dastehen.
Wissen wir denn irgendwas über die Frauenerwerbsbeteiligung in Polen und im Baltikum? Also du hast es ja gerade, ne, gesagt, ganz oft ist die Care-Arbeit dann eben komplett ausgelagert an einen Partner. Oft wird es die Partnerin womöglich sein, aber wissen wir das überhaupt statistisch?
Ja, das lässt sich auch zeigen. Da kann man natürlich auch nach Geschlechtern schauen, wer macht da eigentlich was. Und die Beobachtung ist international sehr gleichmäßig, dass eben, wenn eben die Erwerbsbeteiligung zweigeteilt ist, dass dann in der Regel die männliche Seite dem Beruf nachgeht und die Frauen den Haushalt schmeißen.
Wie sieht es denn aus mit dem Thema Kinderbetreuung? Jetzt vielleicht auch im anderen europäischen Ausland, gibt es da so Best Practices, wo du sagst, okay, da könnten wir uns einiges von abschauen?
Ja, es ist wie üblich immer der Blick Richtung Skandinavien, die ja schon sehr früh ihre Rollenbilder so ein bisschen erneuert haben. Da gibt es eben sehr viel Betreuungsmöglichkeit, sowohl in der Jugend als auch im Alter. Da sind Gesellschaften etwas anders organisiert und entsprechend hoch ist auch dort die Frauenerwerbsbeteiligung. Also das hängt schon sehr stark miteinander zusammen. Das sind wie üblich in solchen Fällen dann die Länder, wohin man blicken kann.
Also von Skandinavien können wir uns doch einiges abschauen, aber vielleicht eben auch aus der Pharmabranche, Klaus Michelsen hat es schon gesagt, auch da sieht es mit der Frauenerwerbsbeteiligung ganz gut aus. Wir haben da mal ein paar Fakten zusammengetragen.
In der deutschen Pharmabranche ist die Frauenerwerbsbeteiligung besonders hoch. Rund 50% der Beschäftigten sind Frauen. Besonders auffällig ist, dass der Frauenanteil auch in Führungspositionen überdurchschnittlich hoch ist. Der Grund für die Attraktivität der Branche sind nach Schätzungen des VfA ein hohes Lohnniveau mit Sonderzahlungen, aber auch der hohe Anteil weiblicher Führungskräfte, der wiederum mehr Frauen in die Betriebe lockt. Hinzu kommt ein vergleichsweise geringer Gender Pay Gap, also geringe Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen. Die Pharmaindustrie gilt damit als Vorreiterin in Sachen Geschlechterparität und bietet Frauen gute Karrierechancen.
Also es scheint ganz gut zu laufen in der Pharmabranche, kann es aber da noch besser werden?
Es gibt überall Verbesserungspotenziale, aber wenn man dann eben auf die harten Fakten schaut, dann sieht das in der Pharmaindustrie deutlich anders aus als in anderen Industriezweigen. Also du hast den hohen Anteil der Führungskräfte auch erwähnt. Das ist zwar noch nicht paritätisch, aber gemessen an dem industriellen Durchschnitt ist das schon sehr hoch, also über 35% der Führungskräfte in der Pharmabranche sind weiblich, deutlich über dem Industriemittelwert. Wir haben ein relativ geringes Gender Pay Gap, also der Lohnunterschied zwischen den männlichen und weiblichen Beschäftigten ist deutlich geringer als auch im industriellen Durchschnitt. Auch das spricht für die Branche und das Lohnniveau insgesamt ist recht hoch. Also man hat da so ein paar Faktoren, die für Menschen attraktiv sind, für Arbeitnehmerinnen attraktiv sind und die dann eben den Einstieg in die Branche offensichtlich attraktiver machen als an anderen Stellen.
Aber, das hast du mir im Vorgespräch verraten, wo es vielleicht noch ein bisschen hakt, ist bei der flexiblen Arbeitszeitgestaltung. Das ist tatsächlich in der Pharmabranche eher so, dass die Flexibilität da nicht so ist wie in anderen Bereichen. Wie könnte das noch anders und besser werden?
Ja, es gibt eben ein paar Dinge, die dann eben vielleicht nicht so gut laufen. Das ist ein Element, zumindest ist das so statistisch, wenn man so drauf guckt, haben wir, wenn wir die harten Faktoren betrachten, eigentlich würde das eine höhere auch Erwerbsbeteiligung von Frauen nahelegen. Dann kann man sich die Frage, die Kehrseite einmal anschauen und dann überlegen, woran liegt es denn, dass trotz dessen die Erwerbsbeteiligung nicht ganz so hoch ist. Und dann kommt man eben zu diesen Faktoren, nämlich vielleicht nicht ganz so flexible Dinge in der Arbeitszeit oder eben andere weiche Faktoren. Das kann man sicher verbessern. Es gibt da auch schon Initiativen aus unseren Unternehmen, die eben Anreize schaffen wollen, die Erwerbsbeteiligung von Müttern sehr schnell nach der Geburt wieder in die Vollzeitnähe zu bringen. Da gibt es Prämien, die sagen, ja, wir unterstützen euch als Familie noch mal stärker, wenn der Mann sich auch mitcommittet, stärker in die Betreuung der Kinder zu gehen. All das sorgt auch schon dafür, dass man so ein bisschen wieder die Person ins Erwerbsleben zurückzieht. Nichtsdestotrotz, man kann alles immer wieder verbessern.
Und da sind wir natürlich auch gerade beim Thema Kinder und Familie, Kinderbetreuung in der Pharmabranche, in den Unternehmen. Wie sieht es damit aus, jetzt gerade auch im Vergleich zu anderen Branchen? Habt ihr da Erkenntnisse?
Wir kennen das aus Einzelfällen. Also wir kennen natürlich vor allen Dingen die Leuchttürme. Es gibt Unternehmen, die haben wirklich eine quasi rundum an Versorgung auch für familiäre Themen. Das sind dann die Unternehmen, die vor allen Dingen in den relativ engen Arbeitsmärkten unterwegs sind. Also Richtung Bodensee geschielt, wo es quasi keine Arbeitslosigkeit gibt, auch in einer industriellen Schwächephase. Da macht man sich viele Gedanken und da schafft man Angebote, im Übrigen auch unternehmensübergreifend, wo man eben Ausbildung, wo man Kinderbetreuung gemeinsam organisiert. Das ist etwas, wo man schon beispielhaft ist. Ja.
Kann man denn auch tatsächlich messen, dass die Arbeitszeit pro Kopf, dass die in der Pharmabranche auch höher ist als anderswo?
Auch das lässt sich zeigen. Also wenn man branchenspezifisch schaut, dann zeigt sich, dass eben die durchschnittliche Arbeitszeit in der pharmazeutischen Industrie über dem industriellen Durchschnitt liegt. Ein Ergebnis eben auch der auch vollzeitnäheren Beschäftigung von Frauen.
Zum Schluss nochmal die spannende Frage, sicherlich auch, was die Politik noch tun kann und was die Politik vielleicht sogar leisten muss. Gerade jetzt auch mit dem Blick auf die Beschäftigung. Wann lohnt es sich eigentlich wirklich auch von Teilzeit zu erhöhen, von Teilzeit in eine Vollzeitstelle zu gehen, dass unterm Strich man nicht dann auch eine höhere Besteuerung kommt, sondern dass auch auf dem Gehaltszettel wirklich einen Bonus gibt.
Mhm. Ja, es ist, also da gibt es unterschiedliche Elemente. Ich glaube, man muss grundsätzlich erstmal die Voraussetzungen dafür schaffen, dass man vollzeitnah arbeiten kann. Das bedeutet, Betreuungsplätze in Einrichtungen zu haben oder die Pflege so zu organisieren, dass es eben funktioniert, in Vollzeit zu arbeiten. Das ist die Voraussetzung. Das ist auch teilweise öffentliche Aufgabe. Da können die Betriebe aber auch helfen, das eben zu unterstützen. Das Zweite ist, wir haben ein Steuersystem, was eben einen Anreiz setzt für diejenigen, die stark unterschiedliche Lohnniveaus haben in Familien, das auch so zu behalten. Also dann im Zweifel die Person mit geringerem Lohn auch weiterhin auf diesem geringeren Lohn zu belassen. Das ist das sogenannte Ehegattensplitting, was am Ende des Jahres ausgeglichen wird und eigentlich eine Fairness zwischen den beiden Parteien herstellen soll. Aber was eben in der aktuellen Situation dazu führt, wenn die Frau in dem Fall die Arbeitszeit ausweitet, dass sich das im Portemonnaie kaum widerspiegelt. Und das ist etwas, was in der Forschung auch gut belegt ist, dass das einen Einfluss darauf hat, ob man sich eben für eine Erwerbstätigkeit entscheidet. Der dritte Faktor, das wäre dann die Kosten, die entstehen, wenn man sich dann anders organisiert in Pflege und Betreuung. Also da gibt es dann beispielsweise Freibeträge für die Betreuungskosten. Und die sind auch schon länger nicht mehr angepasst worden. Im letzten Jahr hat man sich da regierungsseitig dann nochmal dazu durchgerungen, auch die anzuheben. Aber auch da kann man dann eben sagen, gut, wir stellen die Betreuungskosten in größerem Umfang steuerfrei. Und das macht dann die Geschichte natürlich auch finanziell attraktiver.
Das heißt, was wäre so die, sag mal, Lesson learned, die du jetzt als Ökonom der Politik mitgeben möchtest an der Stelle?
Also es geht schon auch viel über die Lohnchancen, die man hat. Und dementsprechend wichtig ist es auch im Steuersystem, vielleicht neue Modelle zu finden, die das Ehegattensplitting ablösen oder so modernisieren, dass daraus stärkere Erwerbsanreize entstehen. Da gibt es viele, viele Vorschläge. Man kann sich da ein, zwei davon aussuchen und die mal ernsthaft diskutieren. Ich glaube, das würde durchaus helfen. Das Zweite, da reden wir schon seit Jahren drüber, ist die Infrastruktur vorzubereiten. Das ist eine kommunale Aufgabe und vielleicht auch eine Landesaufgabe. Da gibt es auch in einigen Landesteilen noch Herausforderungen zu bewältigen. Nicht längst jeder Kita-Platz ist vorhanden, der gebraucht wird. Insofern kann man da auch noch mal rangehen. Und in den Betrieben selbst, ich glaube, da wird das dann der Markt schon regeln. Also dann, wenn die Schwierigkeiten noch größer werden, qualifiziertes Personal zu finden, werden sich die Angebote verändern. Und dann wird man sich gut überlegen, was ist eigentlich für diesen Betrieb notwendig und sinnvoll. Und wie kann ich das so entsprechend anbieten, dass es dann eben attraktiv und ein Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt wird?
Teilzeit und Frauenerwerbsbeteiligung in Deutschland und Europa, das war das Thema heute bei Makroskop mit Dr. Klaus Michelsen. Klaus, schön, dass du bei uns warst.
Danke dir.
Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, hören Sie auch gerne rein in das Format Mikroskop, das wir hier beim VfA produzieren. Dort treffen Sie einmal im Monat Dr. Rolf Hoempke und mich, Philipp Eins. Wir sprechen dann über Neues aus der Pharmaforschung. In zwei Wochen geht es an dieser Stelle weiter mit Dr. Klaus Michelsen und Franziska Walser, meiner Kollegin, mit Neuigkeiten aus der Wirtschaftspolitik. Machen Sie es gut und bis ganz bald.
Mikroskop, der wirtschaftspolitische Podcast. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.